Ahoi und willkommen auf der Traumreise ins Glück mit dem lieben Leon und mit mir, dem Bene, bei eurem Lieblingspodcast Film ab, Buch auf, gekonnt, ahnungslos, der Podcast. Ich begrüße dich, Leon, auch zu dieser abenteuerlichen Kapitelbesprechung im Bond-Franchise und hoffe, du bist bester Laune, hast deine Kapitel wunderbar vorbereitet und wir können ins nächste Abenteuer abtauchen.
Absolut, kann ich beides bejahen. Die Laune ist prächtig. Bei dem Ausblick, was heute kommt, steigt die Laune noch viel mehr. Warten wir es mal ab. Ich will ja nichts vorwegnehmen, aber naja, wie immer würde ich sagen, ist gut vorbereitet. Ich kann ja nicht so krass abfallen im Gegensatz zu dir, dass dann am Ende da nur Scheiße bei mir rauskommt, sondern sollte ja schon noch niveauvoll sein. Ich kann dich ja nicht alleine hier glänzen lassen.
Ach, das ist ein Traum. Das ist wirklich ein Traum. Ihr alten Podcast-Hasen wisst natürlich Bescheid. Wir sind im Bond-Franchise, ihr könnt es am Titel auch erkennen, im Buch Diamantenfieber in unserem fünften Akt von sechs Akten mit drei Kapiteln heute. Etwas kürzer, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und würde behaupten, heute wird es wirklich zeitlich etwas knapper, als die bisher rausgekommen sind. Am Ende werden wir es sehen. Vorab kann man das immer schlecht prognostizieren, aber tendenziell soll es eine Spur kürzer werden. Nichtsdestotrotz lassen wir natürlich an Leistungen nicht nach und geben natürlich Vollgas, um euch auch mitzureißen in diese packenden Geschichten. Und du hast schon angeteasert, heute wird es vielleicht doch ein bisschen lame. Wir wollen es aber trotzdem bestmöglich verpacken und schauen mal, wie es wird, ehrlicherweise. Ja, keine Ahnung.
Ich würde auch sagen, da müssen wir mal abwarten. Wir bemühen uns nach Kräften, das, was das Buch vielleicht nicht hergibt, selbst wieder ein bisschen.
Und wenn es das Buch nicht macht heute, dann haben wir immer noch am Ende ein kleines Fragen-Trivia und da ja, brennt Tatsache. Dann die Hütte hier.
Also, Tatsache. Freue ich mich auch schon mit. Im Übrigen drauf. Ist immer auch ein Stimmungsaufheller, auch wenn inhaltlich auch von meiner Seite dann nicht mehr viel kommt. Aber schauen wir heute mal. Ich bin gespannt.
Wunderbar. Und bevor wir in die neuen Kapitel eingehen, wäre es jetzt mal ganz gut zu wissen, was in den alten Kapiteln geschehen ist. Und du bist unser bester Mann, wenn es darum geht, zusammenzufassen, was bisher so geschah.
Ganz genau. Das letzte Mal haben wir es ja relativ weit schon geschafft. Wir hatten ja schon so eine kleine Art Showdown in Anführungsstrichen. Bond ist in der Wüste von Nevada gestrandet und so ein bisschen am Ende seiner Kräfte. Da waren wir so mehr oder weniger stehen geblieben. Und vorausgegangen war eben das Ableben einer der Speng-Brüder mit Namen Serafino, der eben mit seiner Lok in die Wüste mehr oder weniger geschickt wurde und auch nicht mehr zurückkehrte. Und ich denke, da klingelt es jetzt vermutlich schon beim einen oder anderen. Aber vielleicht nochmal einen ganz kurzen Abriss, was auch davor in den Kapiteln so vorkam. Den Anfang habe ich jetzt schon öfter wiederholt. Es geht prinzipiell erstmal um Diamantenschmuggel. Bond ist losgeschickt worden. Mittlerweile ist er in Amerika angekommen, in Las Vegas, Nevada, und den Gebrüdern Speng auf der Spur und hat sich mehr oder weniger mit dem Spangled Mob eben angelegt, um herauszufinden, was eigentlich los ist, wie der Diamantenschmuggel zustande kommt etc. Und ja, lange hat es natürlich auch nicht gedauert, bis er jetzt auch Stress angezettelt hat in Las Vegas. Das ist ihm so ein bisschen auf die Füße gefallen, beziehungsweise ging nach hinten los, wodurch er sich dann letztendlich in einer misslichen Lage und in den Händen des Mobs wiedergefunden hat. Und nach seiner letzten Nahtoderfahrung hat sich dann Tiffany Case auch dazu entschieden, sich zu ihm durchzuschlagen, einen relativ okayen Fluchtplan auszuhacken und ihr Schattendasein als professionelle Schmugglerin beiseite zu legen. Und das hat sie jetzt allerdings in diese missliche Lage eben in der Mitte vom Nirgendwo gebracht, wo sie jetzt auf irgendeine Hilfe warten und wir eben stehen geblieben sind, dass ein Auto angehalten hat, das sich entpuppte als der große Mr. Leiter, den Bond ja bestens schätzen und kennt. Und ich glaube, das sollte vielleicht reichen, um bei allen so ein bisschen ein paar Gedanken wieder hervorzukramen, wo wir eigentlich gerade uns so befinden und um was es eigentlich geht. Aber vielleicht kannst du ja noch ein bisschen was hinzufügen, falls ich irgendwas ganz Entscheidendes vergessen habe.
Ich denke nicht. Also, du hast richtig gesagt, der Showdown ist gelaufen. Unsere beiden Helden und also Held und Heldin müssen gerade gucken, wie sie da aus dieser Wüste rauskommen. Und ja, welch Glück, der gute Felix ist mal wieder der Retter in der Not, der James mal wieder den Arsch rettet, wie so oft eigentlich. Und wir hatten ja die Frage, was zur Hölle macht er da? Warum ausgerechnet er? Also so klein kann Amerika nicht sein und auch Nevada nicht. Aber Antworten wird es vielleicht heute geben und das entführt uns direkt in Kapitel 21. Nichts bringt näher als Nähe.
Wunderbar. Mir fehlen ja wie immer die klassischen schönen Kapitelüberschriften. Deshalb danke an dieser Stelle. Ich darf dafür den kleinen Teaser mit euch mit auf den Weg geben und würde mal reinstarten. Bond ohne treue Wegbegleiter oder Freunde, das wäre ein Fiasko. Einmal mehr Mann der Stunde und Bonds Messias ist sein Homie in den Staaten. Felix geht auf Schnitzeljagd, Felix schrubbt mit Bleifuß auf dem Blech Kilometer um Kilometer und Felix hat Kontakte. Zusammengefasst wäre es noch eine freundliche Untertreibung, wenn man sagt, dass Leiter Bond mal wieder den Arsch rettet. Also nur allzu verständlich, dass Bond, wenn sich die Wege trennen, quasi Pippi in den Augen hat. Aber zum Glück geht Gefühlsduselei auch ohne Felix. Ob es daran liegt, dass Bond für den Moment seine Abschiedstour in Amerika gibt? M wird jedenfalls eher einen anständig sachlichen Bericht erwarten, als in seinem Büro It's Coming Home anzustimmen. Genau.
Okay.
Ja, ich glaube, es hat schon ein bisschen was vorweggenommen. Der gute Felix hat seinen Auftritt und wir steigen nämlich ein in das Kapitel. Felix Leiter gibt seine Version zum Besten, was vorgefallen ist, wie er James und Case gefunden hat. Natürlich nicht, ohne an Humor zu sparen. Wir erfahren auch, dass Bond etwas weggetreten ist oder eigentlich so ein bisschen ausgenockt ist und sich Felix quasi mit Tiffany als einziger Zuhörerin unterhält. Und da erfahren wir dann, Bond kriegt das dann so im Halbbewusstsein, ja, so Halbwachzustand mit. Wie er erzählt, dass er Ernie eben im Krankenhaus besucht hat, also da haben wir auch die Aufklärung, den hat es nicht gekostet, der wurde nur eingeliefert und ein bisschen behandelt, hat er ausfindig machen können und hat sich dann durch die Erzählungen und den Austausch mit ihm erschlossen, wo Bond sein könnte. Und da er dann sich eben auf den Weg gemacht hat, hier und da gesucht hat, unter anderem auch in diesem Filmkulissendörfchen, das Serafimo gehört hat, eben auch vor Ort war und da nichts finden konnte, irgendwann am Himmel ein Feuerball zu sehen war, hat er sich dann eins und eins irgendwie zusammengezählt und erschlossen, wo Bond sein müsste. Wie gesagt, das Dorf stand selbst auch in Flammen, da war nicht mehr viel zu finden, aber mit etwas Druck konnte ihm einer der Handlanger, der da vor Ort noch im Staub lag und sich gerade so aus den Flammen retten konnte, irgendwie so ein paar Hinweise geben und er hat sich dann halt einfach mal auf den Highway gemacht und ist quasi Bond und Case über die Füße gefahren und hat sie da dann aufsammeln können. Tiffany darf natürlich auch noch ihre Version ausschmücken und Bond kommt so langsam eben wieder zu sich, hat aber tatsächlich nicht wirklich Lust, sich an dem Gespräch groß zu beteiligen. Liegt vielleicht auch daran, dass er durchaus angenehm gebettet auf dem Schoß von Tiffany liegt. Kann man mal machen, ist, denke ich, nicht unbequem. Hat er, glaube ich, keine große Lust, sich irgendwie da aus dieser Situation rauszumanövrieren, sondern bleibt einfach still, hält die Füße still und hört den beiden eben weiter zu, wie sie dann einen Plan aushacken, wie es weitergehen soll. Und nach diesem Plan soll es eben nach Los Angeles gehen. Irgendwo unterwegs wäre es natürlich jetzt schon langsam mal ganz gut, auch Bond irgendwie noch einen Arzt aufzutreiben und ihn ein bisschen frisch zu machen. Und dann ist aber eigentlich auch wieder Zeit für die Abreise nach London und am besten sollte Bond Case auch wieder mitnehmen, sodass die zwei in Sicherheit sind. Weil hier vor Ort natürlich haben sie sich jetzt nicht die größten Freunde gemacht. Also die Spanks sind durchaus nicht ungefährlich, wie Leiter ein weites Mal anmerkt.
Ja, der und hat den halt auch, also die haben den auch mächtig ans Bein gepisst, ehrlicherweise. Und Leiter sagt ihm das auch. Also, dass das alles vielleicht nicht so ganz smart war.
Ja, das stimmt natürlich. Wir erinnern uns im letzten Kapitel mit der kleinen Schießerei, darf man es, glaube ich, auch nennen, und dem Fluchtversuch über das Autokino etc., als Bond dann mitgenommen wurde und so weiter und so fort. Und das hat natürlich der Spang-Gang oder dem Spangled-Mob nicht so richtig gepasst. Und das könnte Konsequenzen haben, wenn Bond und Tiffany nicht eben reißaus nehmen. Tiffany will natürlich dann auch noch wissen, was es mit Bond eigentlich auf sich hat. Also, warum manövriert er sich in so eine Situation rein? Was macht der? Ist der irgendwie was weiß ich was? Sie hat gar keinen Plan, aber sie merkt, dass er jetzt kein normaler Bürger ist, der gerade mal irgendwie Spieleurlaub machen wollte in Las Vegas, sondern schon eher ein bisschen mehr dahinter steckt. Leiter sagt so, das soll er dir selber beantworten, also es soll sich Case bei ihm erfragen und nicht bei Leiter selbst, sondern genau, soweit erstmal. Bond knackt dann irgendwann wieder weg und als er aufwacht, ist tatsächlich Zeit für einen kurzen Stopp. Sie halten an, Bond kann zum Arzt machen, kann sich frisch machen, beziehungsweise wahrscheinlich wird er eher frisch gemacht, weil er immer noch nicht ganz fit ist. Und wir erfahren aber gar nicht viel mehr, sondern es geht dann weiter, das letzte Stück bis nach L.A., und Felix schrubbt die Kilometer runter als kleiner Raser. Bond nach seinem Arztbesuch dann auch wieder einigermaßen auf der Höhe, darf hinten im Wagen nach Blitzern Ausschau halten, während Felix mal wieder eine seiner beliebten Rennserien letztendlich nachspielt offensichtlich. Vor Ort, als sie es dann endlich geschafft haben, gegen Abend wird noch schön diniert, alle zusammen. Und währenddessen ist Felix relativ viel beschäftigt am Telefon und lässt verschiedenste Kontakte eben spielen. Er hat ja durchaus Kontakte noch in die CIA, wo er vormals gearbeitet hat. Und mir nichts, dir nichts, entwickelt sich langsam ein Fluchtplan für Bond und Case, den sie ja vorab schon besprochen hatten. Er bekommt einerseits mehr Infos von den Spanks. Die sind tatsächlich schon sehr heiß auf Rache. Wer hätte es gedacht? Also, ja, würde mich wundern, wenn nicht. Ansonsten hätte ich tatsächlich auch keine Angst vor so einem Mob. Und tatsächlich hat er auch zwei Tickets für eine Überfahrt über den großen Teich nach London zurück organisiert. Das heißt, diesmal wird nicht das schöne Flugzeug genommen, sondern Bond darf eine ganz entspannte Reise zum Ausklang seines Urlaubs dem Boot zurücklegen. Alles andere, wie das Gepäck, wie sie nach New York kommen, hat er natürlich auch organisiert, wie das Gepäck dann von wem übernommen wird und was weiß ich. Und Bond drückt zum ersten Mal seine Begeisterung für Pinkerton, also die der Laden, wo dann quasi Leiter arbeitet, drückt er seine Bewunderung eben aus, sagt, durchaus feiner Laden, hat er ja echt geile Kontakte und die haben ja richtig was drauf. Und er muss ebenfalls auch zugestehen, dass ja hier die Gangs durchaus ein bisschen mehr drauf haben, als er jetzt gedacht hat. Das hat er irgendwann anders auch schon mal festgestellt gehabt. Das heißt, ist vielleicht auch gut, wenn er jetzt erstmal dann wieder Ciao sagt und sich erstmal nicht blicken lässt und ist dann wieder ganz schön zu Hause zu sein, glaube ich. Tiffany ist da nach wie vor etwas verärgert über seine Fahrlässigkeit, sagt ihm, kannst schon von Glück reden, wenn du es von hier heil aufs Schiff schaffst, also sollst jetzt noch nicht hier die Füße hochlegen und sagen, easy, haben wir eingekassiert, war eine ganz nette Reise mit ein bisschen Nervenkitzel, aber mittlerweile haben wir alles unter Kontrolle, sondern nee, also bis zum Boot oder bis zum Schiff sollte man schon die Augen offen halten. Und Leiter sieht das natürlich selbstverständlich ähnlich, liefert dann nach dem Essen aber die zwei zankenden Kinder endlich am Flughafen ab, was wiederum Bond sehr, sehr schwer fällt. Also da kriegen wir einmal mehr mitgeteilt, dass Leiter ihm doch sehr, sehr nahe steht und er sich doch sehr schwer mit dem Abschied tut, Leiter einfach ziehen zu lassen. Und Tiffany stellt dementsprechend auch fest, dass Bond hier einen sehr, sehr treuen Freund hat, den man so wahrscheinlich nicht überall auf der Welt hat und so schnell wiederfindet. Bond, wie gesagt, sehr geknickt nach diesem Abend dann, nachdem er abgeliefert wurde, kann aber doch schnell dann für Ablenkung schaffen, denn den ersten Teil der Reise legen sie im Flugzeug zurück und er hat während dem Flug nach New York dann quasi ein bisschen Zeit, seine Gedanken zu ordnen und denkt natürlich, wer hätte es gedacht, hauptsächlich an Tiffany und muss sich da durchaus eingestehen, dass er kurz vor verliebt ist. Auch das irgendwie nicht so richtig verwundernd. Die Frage ist gerade nur, wie es um sie steht quasi und ja, was er dann mit ihr anfangen kann, ob das zu ihm passt oder nicht. Aber eigentlich ist er sich klar, dass sie das ähnlich sehen müsste. Zumindest die letzten Stunden seien ja seines Erachtens eine Antwort drauf gewesen. Er hat zwar nur die Hälfte mitgekriegt, aber offensichtlich hat es gereicht. Und er ist sehr glücklich, dass er hinter diese schützende oder anonyme oder starke Fassade von Tiffany auch jetzt mal dahinter schauen durfte und eben ein bisschen mehr die echte Tiffany kennengelernt hat, wie er zumindest meint. Und genau.
Ja, da greift aber auch wieder dieses verletzte Vögelchen-Syndrom bei ihm.
Ja.
Ähnlich wie bei Tracy auch. Er sagt ja selber, ja, er weiß aber, wenn er sich jetzt auf in dem Fall Tiffany einlässt, dann muss er sie pflegen, therapieren. Und wenn er sie dann fallen lassen sollte wie eine heiße Kartoffel, was ja ganz selten bei ihm vorkommt. Also meistens sind es ja immer die Frauen, die irgendwann sagen, ich habe keinen Bock mehr.
Er hat ja auch schon mehrere erfolgreiche Ehen gehabt.
Dann wird das für sie halt richtiges Trauma werden. Also es sind wieder fantastische Aussichten und bestätigt mal wieder, was für ein feiner Mann oder feiner Kerl James
ist. Der hat schon Feingefühl, genau. Also da stellt er sich, wie du richtig gesagt hast, schon die Frage, kann er das leisten? Aber das beantwortet sie natürlich mit ja. Das Einzige, wo er noch ein bisschen drum bangt, ist es, was dann die Folgen für seine Karriere wären. Also die ist ihm irgendwie schon ein bisschen heilig. Und ja, soweit hat er das dann erstmal für sich geklärt, dass das ja aber schon ein ganz feiner Weg wäre und er das schon hinkriegen würde. Und irgendwann wird es dann auch wieder unromantischer, weil sich irgendwie M in seine Gedanken zurückkämpft. Und das ist natürlich so mittel, aber ja, dann kann er sich eben Gedanken um seinen Job machen. Er weiß, dass er M möglichst bald irgendwie berichten muss, was vorgefallen ist, wird ihm mitteilen müssen, dass er einen Teil der Bande aufgelöst hat, in Anführungsstrichen, oder eliminiert, sagen wir es vielleicht mal so. Und das logische nächste Ziel, genau, ist der gute Jack, also der Bruder von Serafimo, um den zweiten Teil auch noch hochzunehmen und auszulöschen und die ganze Nummer mit dem Diamantenschmuggel eben zu beenden. Optimalerweise wäre es natürlich noch besser, wenn er dann auch noch an ABC rankommt. Dazu braucht er aber die Nummer und dann ist ihm klar, oh, das geht wohl wahrscheinlich nur über Tiffany. Das wird vielleicht gar nicht so einfach, weil dann muss er sie bearbeiten, dass er von ihr irgendwie die Nummer kriegt und sie hat vielleicht gar keinen Bock drauf. Also ja, so ist mal der Plan. Genau. Und wenn er das alles zusammen hat, ist er sich dann eben klar, dann wird er auch den Ursprung in Afrika easy hinbekommen. Es ist also ziemlich klar, was zu tun ist. Auf dem Schiff wird Telegrammzeit, Entschuldigung, wir sind nicht in der heutigen Zeit, sondern damals. Genau. Und in London, wenn es dann soweit ist, wird er eben den Fall übergeben und May wird dann mitteilen, dass sie für Tiffany alles bereithalten soll. Also er hat da ziemlich viel für sich klargezogen in den paar Stunden Flug und ja, ein paar Stunden später am Flughafen in New York werden sie dann eben von den Pinkerton-Leuten aufgegriffen. Die sorgen erstmal dafür, dass sie in ein Apartment kommen, es ihnen gut geht, für einen kleinen Zwischenstopp, bevor es dann weiter zum Schiff geht, wo sie dann auch abgesetzt werden, wieder als Taxiservice. Sie boarden dann auch eben getrennt aufs Schiff, damit, weil dann doch Bond gecheckt hat, ein bisschen Vorsicht nicht ganz schlecht wäre, ja, die Vorsicht eben gegeben ist und niemand sie zusammensieht und irgendwie Verdacht schöpft. Scheinen dann aber auch soweit zufrieden zu sein. Zumindest Bond selber hat niemand gesehen, wollen erstmal in ihren Zimmern bleiben. Wir erfahren aber dann, dass noch zwei weitere Personen das Schiff betreten. Zwei Geschäftsmänner werden sie zumindest genannt. Es wird telefoniert und diese Geschäftsmänner werden kurzerhand eben zu dem Boot geschickt, weil irgendjemand beobachtet hat im Hafen, einer der Hafenarbeiter, dass Bond und Case gebordet haben. Und einer dieser netten Herren trägt mal wieder sein schönes Köfferchen mit der Aufschrift Blutgruppe A. Ich glaube, wir können uns denken, um wen es handelt, aber vielleicht erfahren wir das in Kapitel 22. Und das darfst du uns vorstellen. So viel erstmal relativ. Ich habe es versucht kurz zu fassen. Ich weiß gar nicht, ob es mir gelungen ist, aber ja. Es war jetzt nicht so viel Handlung drin.
War viel Reise.
Es war viel
und
Reise.
Viel Pläne ja. Und Feedback.
Ganz genau.
Ja, ich glaube, ich mache erstmal weiter und wir können ja danach im dritten Kapitel auch einfach nochmal ein bisschen detaillierter drauf
eingehen. Unterbrechen wir den großen Spannungsbogen bitte nicht, ja? Mach mal.
Ja, ja, mal es sind schon alle heiß drauf, wer jetzt mit Blutgruppe A aufs Schiff gegangen ist. Kapitel 22 heißt bei mir Liebe und Sauce Bernice. Auf geht's auf hohe Seen. Die Queen Mary beginnt ihre Reise. Doch die vermeintliche Traumreise steht vorerst unter keinem guten Stern. James' Gebrechen fordern die Anwesenheit von Masseuren und Ärzten. Und Tiffany schlägt der Wellengang auf den Magen. Doch nach ausreichend Akklimatisierung wagen sie ein romantisches Dinner in vertrauter Zweisamkeit, bei dem sich ein sehr intimes Frage- und Antwortspiel entwickelt. In üblicher Manier weiß James, wie man zuerst den Karren ordentlich in den Dreck setzt, um ihn anschließend wieder herauszumanövrieren. Wenn er ahnen würde, welches Kopfgeld auf ihn gesetzt ist, würde ihm Tiffany's Sauce Bernays im Hals stecken bleiben. Willkommen in der Feinkostabteilung von James' Mentoring-Programm. Wie wickele ich eine Frau um den Finger? Okay, das vorweg. Und wir wollen natürlich auch reingehen, um euch alle wichtigen Infos zukommen zu lassen. Das Schiff legt pünktlich um 8 Uhr ab. Ziel ist Southampton. Und James denkt darüber nach, wie dasselbe Schiff vor einigen Jahren noch Versteckenspielen mit deutschen U-Booten gespielt hat und nun einfach als krasses Verkehrsmittel zwischen Amerika und England dient.
Traumhafte Vorstellung bei so einer romantischen Kreuzfahrt. Finde ich, könnte man sich doch einfach mal ein bisschen vorstellen, wie man mit deutschen U-Booten Verstecken spielt. Finde ich gut. Da kommt ein bisschen mehr Nervenkitzel auf, weißt du? Ein bisschen
definitiv. Ist auch wieder gut, also gut und wichtig, dass man auch wieder die Deutschen irgendwie nochmal als Negativbeispiel hervorkramt. Das ist eigentlich so klassisch dieses Nachkriegs-Bond-Ding, dass man da nochmal zeigt, das war nicht cool, was ihr gemacht habt. Zu Recht, logischerweise. Aber Fleming hat da auf jeden Fall ein Händchen für das, immer wieder den Leuten unter die Nase zu reiben.
Ich finde, es zeigt auch, wie, ich meine, es war in den 60ern die Bücher, meine ich, sogar eher Ende der 60er das Buch, meine ich. Da bin ich jetzt ein bisschen unsicher. Aber da sieht man, wie lange es noch quasi nachgewirkt hat, gerade bei Leuten, die es auch miterlebt haben. Selbstverständlich natürlich, aber ich finde es trotzdem spannend zu sehen, weil es wird ja jedes Mal wieder aufgegriffen. Klar könnte man heutzutage irgendwie immer noch machen, man hört immer noch Witze und so, aber es ist schon nicht mehr so präsent in Büchern, sondern eher hier.
Ja gut, die letzten Zeitzeugen sterben so langsam weg,
ja.
Die Quellen versiegen und ja, dann hast du Überlieferung, ganz gute Dokumentation mittlerweile, also eine ist ja eigentlich ganz gute Aufarbeitung, bildlich und auch auditiv. Aber es ist halt nochmal was anderes, wenn du die Zeit, glaube ich, wirklich mitbekommen hast.
Glaube ich auch.
Und nicht überliefert bekommst.
Ja, und ich glaube, hier kriegt man so ein bisschen Eindruck davon, wenn man das so oft nennt. Glaube ich, hat es schon was mit einem gemacht. Verständlicherweise, wie gesagt.
Genau, das ist der kleine Exkurs. James hat aber das Gefühl, die größten Gefahren, die auf dieser Fahrt auf ihn warten könnten, ist Langeweile des Todes und vielleicht auch die ein oder andere Magenverstimmung bei etwas krasserem Wellengang. Auf der Kabine angekommen, hatte er erstmal einen Call mit Tiffany, die bereits seekrank ist, der es überhaupt nicht gut geht. James' Empfehlung, Champagner und Reisetabletten und dann läuft das Ganze wieder. Er selbst wird sich aber auch erstmal schon Arzt holen, Masseure holen und einigermaßen wieder auf den Damm zu kommen. Aber sie sollten auch sicherheitshalber die ersten Tage mal auf ihren Kabinen bleiben. Ist für sie auch okay, aber der James, der soll sie doch bitte täglich anrufen. Und sobald es ihnen besser geht, dann wird jeden Abend zusammen diniert und er lädt sie ein.
Und wenn es nur diniert ist.
Das ist ihre Bedingung fürs Erste. Sei okay, aber jetzt brauche ich erstmal ein paar Infos zu ABC. Alles, was du weißt, bitte mir mitteilen. Sie erzählt ihm das relativ gleichgültig, ist aber leider sehr wenig. Also nichts, mit dem er was anfangen kann. Anschließend bestellt er sich ein Abendessen und schreibt seinen Bericht für M schon mal vor. Der muss danach chiffriert werden, damit er nicht irgendwie auffliegt. Und der tolle fahrende Koloss fährt im Autopilot mit knapp 3.500 Leuten über den Ozean. Schon recht viel tatsächlich, also gerade auch für die Zeit. Das ist super viel.
Fand ich jetzt tatsächlich auch. Genau das habe ich auch gedacht. Ich meine, heutzutage hast du schon noch mal, je nachdem wie groß das Schiff ist, natürlich mehr Leute drauf. Aber für damals finde ich schon...
Das ist schon mal eine Nummer.
Ja. Ich glaube, damals war auch so Kreuzfahrt noch nicht so das Riesending, oder? Weiß ich nicht.
Ja, keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall auch als Treiben einer Kleinstadt beschrieben, also wirklich eine sehr, sehr kleine Stadt, aber wo alles Mögliche auch passiert. Man trifft sich, man verliebt sich, man knutscht miteinander rum. Es geschieht aber auch negative Sachen. Es gibt Verbrechen, vielleicht auch mal einen Mord. Alles, was auf so einer Reise dazugehört. Der Funker hat an dem Abend ordentlich viel zu tun. Erst funkt er für einen Winter zu ABC im House of Diamond, dass sie jemanden gefunden haben und nachfragt, ob man zu drastischen Lösungen kommen soll, wenn denn der Preis stimme. Währenddessen lässt James zu Universal Exports einen ziemlichen Roman funken, wo der Funker ein bisschen abgefuckt ist, weil das Ganze wirklich relativ lang ist. Winter bekommt seine Antwort sogar auf die Kabine recht zeitnah übermittelt. Die Partei wünscht einen sauberen Abschluss. Dafür winken 20.000 Pfund. Das lassen sich Wind und Kid nicht zweimal sagen. Die Geschichte wird natürlich angenommen mit der Prämisse, oh, was man heute alles für so eine Nichtigkeit verdienen kann, das muss man mitnehmen. 3 Tage gehen ins Land, Tiffany geht es mittlerweile deutlich besser und sie will natürlich jetzt auf ihren Deal beharren und von James ausgeführt werden. Dafür tackelt sie sich ordentlich auf und James geht mit ihr erstmal in eine Cocktailbar, setzt sich in die allerletzte Ecke. Das passt ihr mal so gar nicht, weil sie sich extra so schick gemacht hat und jetzt will er sie auch noch verstecken. Und James sagt, ja, du willst doch hier nur die anderen Kerle scharf machen. Dann sagt sie halt, ja, was soll ich denn hier sonst machen? Ich sterbe vor Langeweile, das kannst du mir doch nicht nehmen. Ja, vielleicht sollte man sich auch erstmal mit James zufrieden geben und nicht direkt am nächsten Ausschau halten. Also kommen mal so kleine Neckereien rein und dann sagt sie am Ende halt, ja, das war so alles nur Spaß. Er soll sich doch nicht von ihren Scherzen so ärgern lassen. Sie ist halt nicht gewohnt, glücklich zu sein, damit muss sie erstmal klarkommen. Dann wird mal kurz Händchen gehalten und Tiffany will jetzt auch mal wissen, für wen James denn eigentlich arbeitet. Der moderiert das clever ab, sagt, ja, er arbeitet für die Regierung, sei da Beamter. Aber ganz gewiss doch kein Geheimagent. Also ein Spion, nee, das wäre er nicht. Und so perspektivisch soll sie dann in London bei ihm wohnen. Wenn sie mag, kann sie natürlich auch gerne bleiben. Und die Idee gefällt ihr extrem gut.
Ob er sich jetzt damit einen Gefallen getan hat, man weiß es nicht.
Ja, jetzt wird das Ganze nämlich noch deeper. Man hat sie ja quasi schon ausgiebig kennengelernt. Dann kann man auch mal fragen, wie der andere zur Ehe steht. James sagt, ja, ehrlicherweise nicht sonderlich gut. Er ist so der Typ für eine Nacht, so der Affärensammler. Eine Ehe ist für ihn keine Addition zweier Menschen, sondern eher so eine Subtraktion der individuellen Art. Das ist meist irgendwie eher Quatsch. Auf die Gegenfrage ist sie nicht so sonderlich gut zu sprechen. Scheißt ihn dann erstmal an und sagt, ja, wen zur Hölle hätte sie denn bitte heiraten sollen? Shady Tree vielleicht? Da gab es nie irgendwer, der sie verdient hätte. Sie hat auch keinen anderen verdient mit ihrem selbstgewählten Schicksal. Da ist sowas nicht vorgesehen gewesen. James möchte auch gern das Thema jetzt wechseln, weil es doch sehr unangenehm wird, und über ihre Vergangenheit reden, was das Ganze viel besser macht, weil das, was in der Vergangenheit war, ist für die Zukunft irrelevant. Aber wie ist sie denn so einem guten Kopier geworden? Wie hat sie das mit dem Kartending so gut hinbekommen? Und woher kommt eigentlich der Name Tiffany? Das nimmt sie ihm natürlich auch wieder sehr übel und sagt, ja, toll, dann stehen mir ja mit meinem Kartenmischen alle Möglichkeiten der Welt offen. Ich kann zum Beispiel im Casino auf dem Schiff arbeiten, ist ja fantastisch. Klasse Job-Perspektiven. Ja, das ist dann erstmal beendet, das Thema. Zum Namen, der kommt durch ihren Vater, der war nämlich extrem enttäuscht, dass sie ein Mädchen ist und kein Junge. Ist dann abgehauen, hat noch ein bisschen Geld dagelassen und eine Puderdose von Tiffany. Und das war die namensgebende Geschichte dahinter.
Ich finde, die muss hier auch berichtet werden, die war schon deep.
Ja, das hat was aufgemacht. Dann ist halt ihre Mutter in die Zuhälterei verfallen, sie ist abgehauen nach Reno, hat dort Casino-Dinge gelernt, wurde richtig gut, brachte gutes Geld. Als Frau hat man da nochmal bessere Chancen, wenn man bei den männlichen Gästen gut ankommt und bei den weiblichen Gästen gut ankommt. Und ja, ist jetzt so, wie es ist. Und jetzt brauchst du jetzt mal einen weiteren Drink und dann soll James von seiner Traumfrau erzählen. Also es ist wirklich ein sau unangenehmes Gespräch, weil jede Gegenfrage, die James hat, wird halt in Grund und Boden geschmettert. Mhm. Und sie stellt halt Fragen an James, wo wir als Leser wissen, die jetzt schon ein paar Bücher gelesen haben, dass mit diesen Fragen James auch gar nichts anfangen kann, ehrlicherweise.
Ja, ich finde es, Bond ist schon auch ein bisschen Trampel natürlich. Also man könnte Sachen sich ein bisschen feiner formulieren. Aber ich frage mich so ein bisschen, was er an ihr findet. Die scheißt ihn jedes Mal an. Dann hätte sie gern irgendwas von ihm bezahlt, weil er wieder zu geizig ist oder sonst irgendwas. So, weiß ich nicht. Also wäre jetzt nicht meins. Ja. Klar, es ist ein Zweck-WG erstmal hier für die Reise, aber...
Ja, aber der steht ja halt auf kaputte ja. Persönlichkeiten irgendwie.
Scheint so, stimmt.
Ja, also zurück zur Traumfrau von James. Die sollte genauso gut lieben, wie Sauce Bernays zubereiten können. Ganz einfach. Tiffany fasst zusammen, aha, also irgendeine Schabracke, die kochen kann und dann auch die Beine breit macht. Und dann muss James weiter ausführen, weil er sich da gerade wieder schön in Schlamassel gesetzt hat. Natürlich braucht sie ein entsprechend Äußeres, also hässlich wie die Nacht sollte sie nicht sein. Ein bisschen Witz wäre ganz cool und ein Talent im Umgang mit Karten, zwinker, zwinker, wäre natürlich auch fantastisch. Aber das Konzept der Ehe, das bockt ihn irgendwie nicht. Er ist bereits verheiratet mit der Arbeit, mit M., und da wäre für eine weitere Frau kein Platz, da müsste er sich scheiden lassen und auf die Streitereien und Gepflogenheiten in so einer Ehe, da hat er auch echt keinen Bock. Da würde er vermutlich eh abhauen. Also ehrlich ist er wenigstens, dass er da nicht das Blaue vom Himmel runterlügt. Das ist ja schon mal respektabel, aber das natürlich für sie echt ein bisschen ernüchternd. Dann geht sie noch einen Schritt weiter, nachdem die Illusion wahrscheinlich komplett zerhagelt wurde, will sie dann noch wissen, wie ihr zu Kindern steht. Sagt er, ja, prinzipiell schon echt gut, gerne hätte ich welche, aber mit dem Job ist es halt einfach nicht vereinbar. Vielleicht später mal, wenn es passt. Er fragt dann, wie es bei ihr aussieht. Ja, Ehe ist eine interessante Vorstellung für sie. Gab halt, wie gesagt, echt keinen, der dafür in Frage gekommen wäre. Und bei den Banks hatte sie finanziell gutes Leben, keine Freundschaften dafür und war introvertiert, das will sie jetzt gerne ändern. Zu einem glücklichen Leben gehört doch eine gute Ehe auch mit dazu. Das erhöht doch echt den Lebenswert um einiges. Jetzt hat sie doch nun das Schlimmste hinter sich. Aber James hat noch eine abschließende Frage. Was lief denn da eigentlich mit Serafimo? Und damit hat er die Pforten zur Hölle geöffnet. Er präzisiert seine Frage und sagt, hier, da waren doch im Wagen, waren zwei Essen vorbereitet, es gab zwei Kabinen und ja, wie gesagt, da kippt die Stimmung ordentlich. Tiffany geht, heult, sagt, er hat alles kaputt gemacht, um das Ganze auch noch verbal zu verpacken. Und er fängt das Ganze wieder auf und sagt, dass es für ihn wichtig sei, das zu erfahren, Sie hat ihn so verletzt damit. Er hat sie doch schon vorher so gemocht und das zu sehen, das hat ihm so das Herz gebrochen. Und sie fragt natürlich nach, ja wirklich, stimmt das denn? Jetzt sei doch keine dumme Gans, natürlich. Das hat man doch gespürt bestimmt. Und sie moderiert das Ganze so ein bisschen ab, indem sie sagt, sie hat gehofft, dass er sie aus dem Sumpf rausholt und er stößt sie aber immer wieder hinein. Doch er sei sicherlich nie böse gemeint, wenn er das tut. Darauf küsst er sie, sie erwidert das Ganze nicht, hat aber dafür bessere Laune. Und sie sagt, ey, für einen Abend schickt das erstmal, dass wir wieder auf die Kabinen gehen. Sie muss sich hübsch machen, er sollte vielleicht auch mal duschen gehen, merkt sie ganz nett an. Und dann können wir ja nochmal über das Königshaus oder so reden. Wäre ganz gut zu wissen mit meiner neuen Wahlheimat. Side Fact, sie sagt dann auch noch, um James irgendwie anzutören, keine Ahnung, in einem herkömmlichen Sinne sei sie noch Jungfrau. Vielleicht bockt dich das irgendwie an, vielleicht macht das was mit dir, weiß ich nicht. James geht auf seine Kabine, sie auf ihre, er duscht, liegt dann auf dem Bett und denkt natürlich an Tiffany. Dann klopft es, ein Steward kommt rein mit Essen. Es handelt sich um eine Sauce Bernays mit Canapés und darauf steht oder ist eine Karte, wo der Chefkoch geschrieben hat, dieses Gericht wurde von Miss Tiffany Case alleine zubereitet. Er probiert, ruft Tiffany an, um ihr mitzuteilen, dass die Sauce wirklich fantastisch sei, legt dann auf und der Tag geht zu Ende. Fantastisch.
Ich hatte da erwartet, dass das irgendein fauler Trick ist von irgendwie zwei Boys auf dem Boot, die ihm da irgendwann ein Süppchen gekocht haben, aber gut. War anscheinend wirklich nur von Tiffany. Er hat ja noch mit ihr telefoniert und sich bedankt. Sie hat ja nichts Gegenteiliges behauptet.
Ja, sehr spannender Dialog, der da stattgefunden hat.
Ja, wie viel man doch um nichts reden kann, um am Ende da rauszukommen, wo man am Anfang vom Gespräch eigentlich reingegangen ist und zwischendrin alle Höhen und Tiefen einmal abzuhandeln. Aber lass uns noch in Kapitel 23 schauen, vielleicht nimmt es nochmal Fahrt auf. Gib uns doch gerne nochmal den Titel von Kapitel 23.
Sehr gerne. Der Job kommt an zweiter Stelle.
Irgendwo im Nirgendwo schippern Bond und Tiffany auf der Queen Mary dahin. Da kann es natürlich schon mal langweilig werden. Immerhin ist für Unterhaltung gesorgt und man kann beispielsweise überflüssiges Kleingeld in einer Auktionsshow verjubeln. Und da es sich hier zudem mehr um klassisches Glücksspiel zu handeln scheint, ist Bond natürlich auch nicht weit. Das Eindruckschinden überlässt er allerdings anderen. Nach seiner treffenden Analyse zum kausalen Zusammenhang zwischen Männeralter und finanziellem Management einer Liebesbeziehung öffnet sich die Brieftasche nur für flüssiges Vergnügen einen Spalt breit. Aber er kann sich ja doch auch recht sicher sein. Schließlich hat's nicht erst nach 1001 Nacht Zoom gemacht. Es geht also schon wieder heiß her auf hoher See und das liegt nicht gerade am fehlenden Seegang. Bond und Tiffany haben, so steigen wir zumindest in das Kapitel ein, den Abend doch nochmal in trauter Zweisamkeit verbracht. Ja, Bond und Tiffany sind beide ziemlich glücklich. Sie sitzen mittlerweile in der Nähe der Bar, wenn ich das richtig hinkriege, oder auf einem dieser Decks halt, wo man so seinen Abend ausklingen lassen kann. Und die Dinge, so merkt es Bond zumindest an, zwischen ihnen sind erstmal klargestellt worden. Das findet er eigentlich ganz gut. Und da der Abend nicht vorbei ist, ist natürlich dann die Frage, was könnte man denn noch machen? Ich meine, Großspaziergang ist da nicht drin, beziehungsweise hat man wahrscheinlich alles schon gesehen. Man kann halt höchstens seine Runden drehen. Aber es gibt natürlich was Besseres und man kann zum Beispiel mal bei einer Auktion im Auktionssaal vorbeischauen und sie kommen dahin. Ist auch ein spannendes Konzept, sind da erstmal die Ersten. Es füllt sich so langsam, da wurde gerade aufgebaut. Und das spannende Konzept, das dann von dem Auktionator
ist richtig.
Genau, Auktionator vorgestellt wird, ist eigentlich schnell und simpel erklärt. Und zwar kann man Lose kaufen bzw. ersteigern. Die gehen natürlich an den Höchstbietenden. Und die Lose wiederum beinhalten eine Zahl, die Seemeilendistanz für den nächsten Tag abbildet. So, und die sind in einer gewissen Spanne gehalten und er erklärt dann vorab nochmal, dass die Seemeilen ja ein Stück weit von besonderen Vorkommnissen abhängen. Also zum Beispiel hoher Seengang, der eine Distanz für die nächsten 24 Stunden an zurückgelegten Seemeilen schmälern könnte. Aber es könnte ja auch super gutes Wetter sein und die See ist spiegelglatt und dann macht man halt zum Beispiel, keine Ahnung, 760 Seemeilen waren es, glaube ich, im Maximum. So, das mal als ein Teil. Und ein zweiter Teil ist dann das quasi Superspiel, so habe ich es zumindest verstanden. Da kann man auf Low- oder High-Field setzen. High-Field bedeuten die hohen Zahlen, also dass besonders viele Meilen gemacht werden. Und Low-Field bedeutet, dass verhältnismäßig wenig Seemeilen für einen Tag zurückgelegt werden. So mal, korrigier mich, wenn ich das falsch dargestellt habe. So habe ich es zumindest aufgefasst.
Ja.
Ja, sehr gut. Und Bond.
Ja, passt.
Ja, sehr gut. Also,
bitte erklärt, du kriegst eine Spanne vorgegeben, die der ja. Captain irgendwie ausruft.
Ja.
Und dann gibt es, also alle Zahlen da drin quasi, werden ausgelost und dann wird noch ausgelost, wer sagt, es wird mehr und wer sagt, es wird weniger und es kann halt nur eine Person immer sein.
Genau, und die wird natürlich dann auch dementsprechend hoch versteigert, weil
versteigert,
das nur genau. als eine, also nur eine Person ersteigern kann. Wir sprechen da dann auch irgendwie im Bereich von $500 für so ein Highfield und so 50 bis 100 Dollar für eine gute Zahl in dem Bereich, wo man eben, ja, weiß nicht, der sagt am Anfang noch, dass das Wetter morgen geil wird und dass sie sicher viele Meilen machen und man deshalb ja gute Chance mit hohen Zahlen hätte und so weiter. Bond ist aber auf jeden Fall der Meinung, dass das Ganze eigentlich genauso wie in Las Vegas nur Lug und Trug ist und dass er mit seinem Geld ganz bestimmt keine von den Losen kauft. Tiffany findet es nur so mittel, denn nach längerem Zusehen, unter anderem eine Dame mit ihrem Lover bietet fröhlich drauf los und der Lover finanziert den ganzen Spaß, in dem Fall ein guter Mann über 60, hat sie halt dann auch Bock, irgendwie dann doch mal so ein Los zu kaufen und sagt so, Bond, ey, komm, lass doch mal was springen. Und Bond sagt so, nee, also er bleibt bei seiner Einstellung, dass es Lug und Trug ist und philosophiert dann noch darüber, dass er sagt, jetzt hör mal gut zu, der Mann, der da vorne hockt, der ist gute 60, der muss schon Geld in die Hand nehmen, dass die Frau noch Bock auf ihn hat, aber es verhält sich anders bis 40, da muss ein Mann nicht groß was ausgeben, sondern ja, muss eben einfach Mann sein und dann läuft es alles schon, so zumindest seine Meinung. Und zwischen 40 und 60 muss man dann eben anfangen, Geld auszugeben oder sogar gute Geschichten zu erzählen. Und gute Geschichten erzählen ist nun mal halt sehr schwierig, deshalb ist der Mann da vorne auch mit gutem Geld unterwegs und lässt ein bisschen was springen. Treffend stellt Bond natürlich auch noch fest, er selber ist natürlich noch Schmucke unter 40. Leider wird nicht die genaue Zahl genannt, aber es kommt mir sehr jung vor, im Gegensatz zu anderen Büchern und Filmen. Aber fand ich mal ganz interessant, Bond anscheinend auch unter 40. Genau, und Geschichten erzählen, ja, wie gesagt, ist schwierig. Tiffany sieht ein, dass Bond, ja, eigentlich ja auch nicht wirklich geizig ist in letzter Zeit. Ich meine, die ganzen Getränke und jegliche Ausgaben, man hat zumindest so das Gefühl, gehen immer auf Bond. Und zweitens, wahrscheinlich darf er im Auftrag der königlichen Hoheit ja so oder so kein Glücksspiel betreiben. Was Bond dann natürlich als Anlass nimmt, zufälligerweise liegen vor ihm quasi die AGB des Schiffs. Man weiß es nicht so genau, er hält einen langen Monolog. Ich fand es auch eher verwirrend als klarstellend. Im Endeffekt ging es darum, dass man auf dem Schiff kein englisches Geld quasi loswerden kann, aus welchen Gründen auch immer, oder das irgendwie blockiert ist, oder weiß ich nicht. Ich habe bei mir, zumindest ergänzt mich gerne gleich, habe ich es nicht ganz durchstiegen, und dass man in Dollar zahlen müsste, und wenn man britisches Geld dabei hätte und das loswerden würde, müsste man es gut verstecken und irgendwie reinschmuggeln, dann würde es doch irgendwie gehen.
Ah, spannend. Also ja. Bei mir ging aus den AGBs primär hervor, dass die Wetten durch die Passagiere selbstständig durchgeführt werden sollen, damit die Leute vom Schiff da keine Aktien dran haben und dafür belangt werden können. Mhm. Also die Reederei distanziert sich klar von dieser Wette, bietet aber Support an bei der Organisation notfalls, dass er uns ein Steward mal ein bisschen unterstützen kann. Aber alles, was mit dem Einsetzen passiert und so weiter und so fort, da haben die nichts mit zu tun, ziehen ihre Köpfe aus der Schlange. Und wenn dann der Zoll zuschlägt oder die Schecks eben nicht gedeckt sind, die da reinlaufen, weil da wird nicht vernünftig geguckt, ob das alles so passt, sondern viel mit Schecks gearbeitet, manche sind halt auch nicht gedeckt. Da muss man selber gucken, wie man klarkommt.
Ah ja, spannend. Okay, das waren nochmal ein paar aufklärende Informationen. Ich glaube, da wurde bei mir wieder so ein paar Teile rausgeschnitten. Also mir wurde es nicht klar, aber jetzt ist mir klarer. Sehr schön. Bond auf jeden Fall hat da einen langen Monolog, merkt, dass da irgendwie das nicht so zieht, lässt es dann irgendwann gut sein und Tiffany wiederum gibt dann auch resigniert auf und hat kommt dann auch so und sagt so, ja, Bond irgendwie voll der Besserwisser, solche Tippen kennt sie im Übrigen auch, hat sie letztens erst irgendwie einen Freund gehabt, also nicht, glaube ich, ihrer, sondern ein Freund von einer Freundin oder irgendwie so über fünf Ecken. Ja, End vom Lied war, der wurde irgendwie dann halt am Ende hops genommen und der lebt jetzt nicht mehr und wenn Bond nicht aufpasst, kann das natürlich sein, dass ihm das auch passiert. Auf was sie damit genau anspielt, ob sie das selber sein wird oder ob es jemand anders macht, das bleibt an der Stelle offen, aber ja, genau, deshalb so, dann sind die Fronten da geklärt, die Stimmung ist wieder bestens, aber aus Prinzip wird noch obendrauf ein Likörchen bestellt, natürlich auf Bonds Kosten, dafür geht die Brieftasche natürlich auch auf, nur um ihm dann mitzuteilen, dass sie den Likör eigentlich gar nicht trinkt, sondern einfach nur aus Prinzip ihn jetzt bestellt hat, um Bond auf den Sack zu gehen, ey, Bombenstimmung und eigentlich ist eh alles ziemlich langweilig, sodass sie eigentlich gerne gehen möchte. Aber Bond sagt, jetzt wird es erst spannend, denn jetzt kommt die Auktion, die Versteigerung zwischen High- und Low-Field und es geht los mit dem High-Field, auf das gesteigert wird oder das versteigert wird und beziehungsweise wird erstmal generell zwischen beiden gesteigert und der Höchstbietende darf am Ende aussuchen, ob er das High- oder Low-Field nimmt und natürlich nimmt man dann das, was sinnvoller ist und es steigert sich relativ schnell hoch zwischen einem Mann und einer Frau. Wir können an der Stelle schon auflösen, der eine Mann, der mitsteigert, ist Wind oder Kit. Beziehungsweise sitzen zusammen da und steigern sich hoch und genau, es steigert sich sehr schnell hoch. Bond schaut sich dann irgendwann um, sieht auch die beiden Personen an, die irgendwie ein bisschen geistesabwesend wirken, vor allem der eine, der immer mitbietet, wirkt sehr durch mit den Nerven und geistesabwesend und Bond triggert irgendwas bei dem Mann in seinem Gedächtnis, aber sein Gedächtnis kann da irgendwie nicht so richtig was zutage fördern, also durchkämmt er sein Gedächtnis nochmal zu dem anderen Mann, der nebendran sitzt und auch da scheint er irgendwie, als hätte er ihn schon mal gesehen, gerade diese weißen Haare, die der hat, diese ganz hellen Haare, die so auffällig sind, die verbindet er mit irgendwas und er sagt es auch Tiffany und fragt, hey, kennst du die irgendwie, kannst du mir da weiterhelfen, so, Tiffany kennt sie natürlich nicht und Bond soll sich doch bitte keine Gedanken machen. Ja, und Bond verliert dann irgendwie so ein bisschen den Faden, wo was er eigentlich mit den zwei in Verbindung hat oder was ihn da so triggert in seinen Gedanken, warum er die zu kennen meint. Und das Battle geht dann quasi weiter, wer noch quasi dann am Ende entscheiden darf. Und es entscheidet natürlich, ich weiß nach wie vor nicht, ob es Wind oder Kit war, einer der beiden für sich. Und er darf dann am Ende wählen und geistesabwesend wählt er das Low-Field und der Moderator vorne hat noch einen riesen Spaß sich draus gemacht zu sagen, ja, morgen, ich weiß ja gar nicht, was ihr wählen wird, morgen wird's Wetter gut, ist doch alles so super hier, aber ich kann mir nicht vorstellen, was du eigentlich wählst und er wählt halt genau das, was keiner im Raum erwartet hat, weil das Meer so spiegelglatt ist und so gutes Wetter ist, dass alle von quasi den höchsten Meilen überhaupt ausgeht, die zurückgelegt werden können. Aber der Gute entscheidet sich für Lowfield und natürlich riesen Verwirrung und auch Bond checkt es nicht so ganz, findet es auch merkwürdig und rätselt, ja, fällt aber nach wie vor nicht ein, was da los ist und Tiffany sagt dann wieder, er soll sich doch nicht mit den Leuten abgeben, es sind sicher nur irgendwie zwei rauschgiftsüchtige Dumme, die da irgendwie völlig geistesabwesend irgendwas gemacht haben und der eine, der ist doch eh ein Vollidiot, der lutscht da an seinem Daumen rum, als wäre er irgendwie 3 Jahre alt, das ist nichts, mit dem brauchst du dich nicht abgeben, das ist deutlich unter deinem Niveau. Beim letzten Satz aber, da klingelt es bei Bond dann doch nochmal, so ganz dumpf und er fragt nochmal nach, so was, der nuckelt an seinem Daumen, ja, aber Tiffany lässt ihn gar nicht zu Wort kommen und hat jetzt wirklich die Schnauze voll und sagt, er soll es jetzt gut sein lassen und somit verfliegt sein Gedanke, dem er so nah auf der Spur war, dann auch relativ schnell wieder und sie hat jetzt eh genug von dem Ganzen, das heißt, jetzt ist wirklich Zeit zum Schlafen gehen, ab aufs Zimmer und gut. Die Auktion kann man sich schon mal geben, aber war jetzt auch nicht der ganz große Spaß. Ja, Bond lässt sich das dann nicht zweimal sagen. Aufs Zimmer gehen klingt immer gut und wie es der Zufall so will, entscheiden sie sich natürlich für dieselbe Kabine, in die sie gehen. Also sie gehen nicht getrennt in ihre Kabinen und sie entscheiden sich für seine Kabine. Wie es dann weitergeht, bleibt erstmal einigermaßen offen, aber ich glaube, man kann sich's vorstellen. Bond macht noch ein, zwei Andeutungen, dass es jetzt ja quasi losgeht und damit entschwinden sie in seine Kabine. Ja, das vielleicht so kurz zusammengefasst. Ich glaube, das Kapitel war ein bisschen länger, aber auch hier relativ überschaubarer Inhalt. Sage ich jetzt einfach mal so.
Resümierend kann man sagen, jedes längere Aufeinandertreffen von Tiffany und James artet immer in irgendwie einem halben Streit aus, weil man sich in irgendwas total uneinig wird.
Ja.
So ein bisschen toxisch das Ganze, aber naja.
Ja, vielleicht sollte man da wirklich von einer Zweckreisegemeinschaft oder so sprechen. Ich glaube irgendwie, deshalb erfahren wir vielleicht auch nichts mehr in den folgenden Büchern. Wie du ja vorhin schon gesagt hast, da haben wir ja schon reingestöbert, wie es mit den beiden weitergeht, weil wahrscheinlich geht es in England gar nicht groß weiter. Ich bin wiederum aber sehr gespannt, wie es dann in den nächsten zwei Kapiteln noch weitergeht. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, haben wir nur noch zwei Kapitel. Mir fehlt noch so der ganz große Showdown, aber ich könnte mir vorstellen, dir geht es ähnlich. Bin aber auch ein bisschen skeptisch, ob da noch sowas richtig kommt.
Ja, es fadet jetzt irgendwie so ein bisschen aus, dass man weiß, es wird noch irgendwie eine Aktion oder Reaktion von Wind und Kid geben.
Ja.
Aber dann fehlen halt immer noch ein paar wichtige Akteure im Hintergrund. Boah, das sind zwei Kapiteln irgendwie unterzubringen.
Sehe also, ich noch nicht.
Wir sind ja schon beim Happy End und ja. Sie reisten glücklich und zufrieden mit einigen Streitereien bis ans Ende ihrer Tage. Weiß ich nicht, also das waren jetzt so drei Kapitel, die machen wenig mit mir, ehrlicherweise. Ja, wir haben keine auch. Neuen Informationen zum Fall. Mhm. Das ist einfach nur Character Building von James und Tiffany.
Aber am Ende vom Buch, ne, wo es halt nur
ja, so, genau.
Also klar, für Bond macht es in Anführungszeichen noch ein bisschen Sinn, weil er ja noch weitere Bücher folgen werden, in denen er auch als Person dabei ist, aber Tiffany halt nicht.
Ja, aber nicht für sie.
Ja.
Und das ist halt jedes Mal das Gleiche. Also, du kriegst da Leute etabliert mit Motiven, mit Hintergründen und die spielen halt im nächsten Band absolut keine Geige mehr.
Ja.
Sind halt maximal austauschbar.
Nee, total. Deshalb, ich so vom Gefühl her, wie du auch gesagt hast, jetzt zwei Kapitel. Ich glaube, wir haben jetzt viel Zeit vergeudet hier in den drei Kapiteln für das Character Building unter anderem und ein bisschen Reisezeit, Backpacking, was auch immer. Aber ich glaube nicht, dass da nochmal eine Riesenaktion Richtung ABC oder Jack Spang rausgeht. Ich glaube eher, dass wir das dann kurz zusammengefasst erzählt kriegen, dass Bond alle Beweise abgeliefert hat und er entweder weil er von Wind und Kid ausgeschaltet wurde oder weil er keinen Bock mehr drauf hatte, das irgendwie nur noch so nebenbei erzählt kriegt, wie dann alles ausgegangen ist. Wenn überhaupt.
Ja.
Also alles andere würde mich wundern.
Ja, wir sind mal gespannt, wie es in zwei Wochen weitergeht mit dem großen Finale von Diamantenfieber, dem Buch. Und dann auch mit der letzten Buchfolge vorerst. Dann geht es ja wieder in die Filme rein.
Natürlich nicht zu vergessen, auch einem Ranking nochmal. Das letzte vorerst für die Bücher.
Ganz genau. Und dann habt ihr schon mal, glaube ich, einen ganz guten Eindruck vom ersten Teil dieses Bond-Franchises rund um Sean Connery und Lazenby. Genau, und dann geht's in die Roger Moore-Ära weiter. Da gibt's ja noch ganz gut Literatur zu. Und dann bei Dalton, glaube ich, nimmt das schon ab. Und ja, okay. Bei Brosnan gibt's, glaube ich, gar nichts mehr so richtig. Aber das, ja,
sehen wir
alles
dann
zu seiner Zeit.
Mhm.
Jetzt haben wir natürlich noch ein kleines Schmankerl, nämlich unsere kleine Quizrunde mit Trivial Pursuit-Fragen im James-Bond-Universum rund zum gerade behandelten, in dem Fall Film, nicht Buch, Diamantenfieber. Aber vielleicht hilft dir das Ganze ja ein bisschen weiter, um die kniffligen Fragen zu beantworten. Heute sind es zwei, weil wir gedacht haben, na komm, nächste Woche Ranking, dann gibt es nochmal eine Abschlussfrage, in zwei Wochen nochmal das Ranking mit einer Abschlussfrage. Und heute war ein bisschen kürzer, deswegen dann zwei Fragen. Du hast noch drei Kategorien offen, die noch nicht bespielt wurden. Das sind zum einen Filmfragen, das sind Drehortfragen und Regiefragen als Kategorie.
Ja, ist alles, glaube ich, nicht mein Steckenpferd. Deshalb würde ich da einfach mal den Filmfragen reinstarten. In der Hoffnung, dass ich vielleicht einen guten Auftakt hinlege für heute, der mich durchcarried durch den zweiten.
Also Filmfragen wird gewählt?
Ja.
Okay. Also für die Bücher nochmal, die bisherige Quote steht 1-2, also ein richtiger Sieg für dich und zwei, ja, nicht gewusste Fragen, wobei letztes Mal war so ein 50-50-Ding mit ausreichend Tipps, hat es dann doch
geklappt. Das kam sehr überraschend, die Buchmacher haben eigentlich andere Quoten vorausgesagt.
Ja, klar. Aber heute die Möglichkeit auf den Ausgleich, beziehungsweise auch um in Führung zu gehen sogar. Schauen wir aber erstmal unsere Filmfrage an. Und da könntest du durchaus leicht weiterkommen. Frage: Was kontrolliert Klaus Hegersheimer bei WW Tektronix?
Puh. Das geht schon wieder richtig gut los. Ich glaube, ich sitze hier jedes Mal gleich und sage jedes Mal dasselbe. Da musst du mir auf die Sprünge helfen. Ich habe jetzt den Klaus, der sagt mir erstmal nichts. Das ist natürlich schon schlechte Voraussetzung, aber das ist doch sicher der gute Wissenschaftler.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist absoluter Side-Character. Es ist nicht der Wissenschaftler, der in dem Fall Blofeld unterstützt. Mhm. Aber es ist ein Wissenschaftler, der ebenfalls im gleichen Labor arbeitet wie sein Vorgesetzter, in Anführungsstrichen.
Boah, da ich glaube aber fast schon, dass ich da wieder passen muss.
Okay, dann gebe ich dir noch einen letzten Tipp.
Ja, gib mir gerne noch einen Hinweis, falls
James,
es da nicht zu offensichtlich wird.
James nimmt die Rolle dieser Person ein, um sich Zutritt zu verschaffen.
Nee, krieg ich nicht hin, tatsächlich. Langes Schweigen, das ist schlecht. Also da,
löse ich
damit
einmal
ist
auf.
Maximal noch ein Unentschieden in der Gesamtwertung drin, ne?
Ja. Yeah. Also der gute Klausi kontrolliert die Strahlungsplaketten, die ausgegeben werden müssen, um für den Bereich zugelassen zu werden. James kommt in Erstkontakt, indem Klaus auffällt, der hat gar keine Strahlungsplakette und gibt ihm eine und daraufhin nimmt er das einfach mit und sagt, er kontrolliert die Strahlungsplaketten. So, das war die Filmfrage.
Ich habe sogar jetzt wieder den Scheiß vor Augen. Ja, ist gut.
Ja,
also wenigstens halt dazu trägt es bei.
Wenn man den Film nicht präsent hat. Vielleicht habt ihr es da draußen gewusst.
Mit Sicherheit gibt es ein paar unter euch, die es gewusst haben. Safe.
Für dich jetzt aber nochmal die zweite Chance. Jetzt hätten wir noch eine Drehortfrage und eine Regiefrage, aus der du wählen kannst.
Das wird die Drehortfrage, um vielleicht noch mit einem halbwegs positiven...
Also das war die schwerere von beiden, ehrlicherweise. Aber vielleicht überrascht uns alle.
Nee, ich glaube nicht.
Wo befindet sich die Ölplattform?
Also wo die wirklich gedreht haben, ne? Da muss ich raten, aber war das einsehbar aus dem Film raus? Nein, vermutlich nicht.
Ich weiß nicht, ob es da gesagt wurde. Aber es ist, mir reicht, wenn du sagst, vor welchem Land diese Plattform lag.
Ich tippe mal, dadurch, dass wir die ganze Zeit in Amerika waren, war es aber tatsächlich nicht Amerika. Ich sehe mich da eher so irgendwo in der Nordsee. Könnte aber jetzt auch komplett falsch sein. Deshalb gehe ich mit Norwegen.
Ja,
Scheiße. Nee. Schade. Norwegen hat...
Die Ölplattform lag vor der Halbinsel Baja in Mexiko.
Ja gut, weit weg. Gehe zugegeben. Aber macht Sinn, da sind ja durchaus auch ein paar. Aber nee, da ich glaube so Dingfragen... Drehorte hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr erhofft. Aber dann sehe ich schwarz bei der Regiefrage. Also das wird.
Ich glaube, das weißt du. Aber das ist ja noch 2 Wochen hin. Vielleicht tut sich dann noch was. Aber ich habe da vollstes Vertrauen. Das
jetzt
war dann heute
Druck.
Leider.
Damit ist nicht mal mehr ein Unentschieden drin. Das ist schon sehr schwach.
Für den Film nicht, aber da kommen hier noch ganz, ganz viele. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir die Filme aktiv gucken, wieder. Dann wird es auch einfacher mit der einen oder anderen Kategorie. Der liegt jetzt halt schon wirklich lange, lange zurück bei dir. Und wir sind halt im Buch. Das hat jetzt wenig, ehrlicherweise, gebracht. Aber ja,
schade.
So ist es halt.
Ja, Tatsache. Aber gut, ist trotzdem immer wieder, mal ganz abgesehen davon, von meiner ja doch sehr überschaubaren Leistung, auf die ich gar nicht weiter eingehen will, immer wieder spannend, so was man an Facts vielleicht auch wissen könnte und wo man dann vielleicht auch seine Grenzen aufgezeigt kriegt. Als mittelmäßiger Bond-Kenner. Aber immer wieder spannende Facts auch. Also, ich finde, es macht durchaus was her. Also, danke dir da, für jedes Mal die Fragen auch mitzubringen und die parat zu haben.
Ja, sehr gerne. Ist ja für mich ein recht kleiner Aufwand.
Und eine große Freude, beim Untergehen zuzuschauen.
Auf jeden Fall. Also, so ein bisschen, weiß ich nicht. Du bist auf dem Boot, da schwimmt jemand im Wasser und ist am Untergehen und du kannst nichts machen und kannst nur so Kinderrettungsringe zuwerfen und die.
Oder nochmal draufschlagen, damit er dann noch schneller untergeht.
Ja, das ist schwierig.
Ich glaube, eigentlich sollte ich dir die Fragen stellen. Das wäre, glaube ich, das hätte ein bisschen mehr Mehrwert für unsere Zuhörer, aber gut.
Ja, aber es ist für
wir
dich.
Wir haben so angefangen.
Also, ich würde, um Gottes Willen, von den ich glaube, es sind ja 6 Kategorien.
Hättest du den Klaus zuordnen können?
Ja. Ja.
Ja, stark.
Also ich hätte von den 6 Kategorien ehrlicherweise auch nur die Hälfte gewusst. Da bin ich aber wirklich ehrlich.
Ja, aber
also mit Hinz vielleicht nochmal. Ja, aber vielleicht kommst du auf 2. Ui. Und den Skorpion hattest du ja mehr oder weniger auch.
Ja, der war ja mit viel Wohlwollen vielleicht. Nehme ich natürlich gerne
Ja.
für die Statistik.
Gut. Bevor wir uns jetzt hier da in die Fragen rein verrennen, dürft ihr gespannt sein, was, wie gesagt, in 2 Wochen für eine tolle Regiefrage kommt und natürlich auch was für tolle 2 Kapitel kommen und wie unser Ranking ausfallen wird. Das ist ja auch nicht ganz uninteressant. Das aber, wie gesagt, in der Zukunft. Für heute sind wir am Ende angelangt und sagen mal wieder vielen Dank fürs Reinhören, für eure Treue und freuen uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch schon mal eine schöne Zeit und das letzte Wort gehört heute dir, mein Lieber.
Oh, jetzt habe ich meinen Regietext leider vergessen, um mal beim Thema zu bleiben. Nein, ich wünsche euch auch eine schöne Woche. Viel Spaß mit der neuen Folge. Das ist natürlich dumm, das am Ende zu wünschen, aber ich hoffe, ihr hattet Spaß und freue mich, dich in 2 Wochen zu sehen mit einem coolen Ranking, wo ich mich auch schon drauf freue, zu hören, was du so zu dem Buch noch zu sagen hast. Und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir bei fast einer Stunde heute mal ein bisschen früher Schluss. Bis dahin.